Ja, willkommen zur heutigen Vorlesung. Und nur noch eine kurze Wiederholung, was wir letztes Mal gemacht hatten. Denn da hatten wir ja da mitten im Kapitel so ein bisschen aufgehört. Und da der Inhalt war ja, dass wir uns in dem am Anfang von Kapitel 1,8 uns überlegt haben, wie wir denn auf Randwertprobleme kommen in der wahren Welt. Und zwar als gut, dass es sehr gut auftritt, wenn man einen stationären Fall von einer Partiellendifferenzialgleichung hat. Und da kommen wir dann auf eindimensionale Randwertprobleme, wo man also keine Anfangswerte vorgibt, sondern eben an beiden Rändern irgendwie Neumann- oder Dirichlet-Werte vorgibt oder einen Mix daraus. Und dann wollten wir uns überlegen, wie wir das denn numerisch jetzt lösen können. Und da hatten wir das Differenzenverfahren eingeführt. Und ich möchte nur ganz kurz nochmal hinschreiben, was denn da die grobe Idee war, bevor wir jetzt dann wieder einsteigen. Und zwar hatten wir ja unser Intervall in ein Gitter unterteilt, wo wir dann unsere Gitterpunkte drauf hatten. Es waren n plus 2 viele gerade. Und dann wollten wir die Ableitungen, die in unserer Gleichung vorkommen, durch zentrale Differenzen approximieren. Die waren gerade so definiert. Da hatten wir den Differenzenquotient erster Ordnung für die erste Ableitung und zentrale Differenzen zweiter Ordnung für die zweite Ableitung. Genau, und dann hatten wir uns überlegt, wenn wir in unserer Gleichung die Ableitungen dadurch ersetzen, führt das Ganze auf ein lineares Gleichungssystem. Der Form LHUH gleich rechte Seite F, wobei das LH dann eine Matrix war und die Lösung UH ist dann gerade unsere Approximation an Groß U. Und dabei war, dass wir das auch noch da haben, das Groß U war gerade die Auswertung der Lösung U an den Gitterpunkten. Und genauso war Groß F die Auswertung der rechten Seite an den Gitterpunkten. Genau. Und im Prinzip, wenn wir jetzt also ein gegebenes Randwertproblem haben, müssen wir uns eigentlich nur überlegen, wie sieht unsere Matrix LH aus, damit wir, und dann haben wir eigentlich schon unser Differenzenverfahren an der Hand und können das Ganze lösen und kriegen damit unsere Approximation zustande. Genau. Und hier auch nochmal angemerkt, die Auswertungen leben nur auf dem inneren Gitter, nur auf den inneren Gitterpunkten. Und wir werden uns jetzt dann gleich überlegen, wie das dann auch am Rand aussieht. Also einerseits wollen wir jetzt für das Ganze für die Diffusionsgleichung machen. Wir hatten es ja jetzt nur für das einfache Beispiel minus U2' gleich F letztes Mal gemacht. Und danach schauen wir uns an, wie das Ganze am Rand denn funktioniert. Ja. Genau. Das heißt, dann können wir starten. Finite Differenzen für die Diffusionsgleichung. Und genauso wie minus U2' gleich F wollen wir jetzt diskretisieren die Diffusionsgleichung. Minus U2' von X plus B von X, U von X, oder U' von X plus C von X, U von X gleich F von X. Und jetzt haben wir auch weiterhin noch homogene Dirichlet-Randwerte, das heißt U von 0 soll U von 1 gleich 0 sein. Wir sind also immer noch auf dem Einheitsintervall. Und ich würde das auch einmal wieder für einen inneren Punkt ausführen. Also wenn jetzt das i irgendwo zwischen 2 und n-1 liegt, dann, wie sieht das Ganze dann aus, unsere Approximation? Dann wissen wir, unser f von xi soll also gerade minus u2' von xi, p von xi, u' von xi plus c von xi, u von xi sein. Das Ganze approximieren wir eben unsere Ableitung durch die Differenzen. Das heißt, wir kriegen ein minus dh² angewandt auf u in der Stelle xi ausgewertet plus b von xi dh angewandt auf u in der Stelle xi plus c von xi u von xi. Und wie sieht das Ganze aus? Wir verwenden einfach unsere Definition von da drüben. Das heißt, wenn man minus 1 durch h Quadrat u von xi plus 1 minus 2 von 2u von xi plus u von xi minus 1. Das ist also gerade unsere zweite Ableitung. Für die erste Ableitung haben wir ein b von xi als Koeffizient davor und dann der Differenzenquotient. Das ist ein u von xi plus 1 minus u von xi minus 1 geteilt durch 2h. Und dann fehlt noch ein c von xi, u von xi. Okay. Und das Ganze können wir also in ein lineares Gleichungssystem überführen. Es ergibt sich, wir haben einerseits die rechte Seite, die Auswertungen von f, also in den Gitterpunkten. Und das Ganze soll ungefähr sein h hoch minus 1/2, h hoch minus 2. Und jetzt kommt unsere Matrix und hier führen wir jetzt eine Notation ein, die ich gleich erklären werde. Wir haben also wieder eine tridiagonale Matrix mit immer den gleichen Koeffizienten auf den Diagonalen, abhängig von der entsprechenden Zeile. Sonst ist die Matrix 0. Und was ist hier das Entsprechende? Wenn wir uns anschauen, di soll also immer auf der Diagonalen stehen. Das heißt, es steht immer für das u von xi. Das heißt, wir haben hier irgendwie, hier haben wir ein uxi und hier hinten auch. Das heißt, da steckt drin ein plus 2, das Minus geht mit dem Minus weg, plus h Quadrat c von xi. Ja, hier brauchen wir das h Quadrat, denn hier steht kein h davor. Und wir wollen aber vor unserer gesamten Matrix einen h hoch minus 2 haben. Ri soll die untere Diagonale sein, das heißt, die steht immer für das u von xi plus 1. Das steckt also hier einmal drin und hier steckt es in dem Term mit dem Vorfaktor b von xi drin, hier mit positivem Vorzeichen. Das heißt, da kommen wir auf ein... Moment. Ah, stopp. Das Ri ist die untere Nebendiagonale. Das heißt, wenn ich hier im Punkt x2 bin, steht das für x1. Ja, das heißt, das sind gerade die links davon. Das heißt, es ist das hier und das hier. Das heißt, das hat hier negatives Vorzeichen, hier auch negatives Vorzeichen. Das ist also minus 1 minus h halbe b von xi. Ja, also hier haben wir gerade ein b von xi durch 2h. Das heißt, das verhängen wir noch so, dass wir dann h hoch minus 2 haben. Und genauso die andere Nebendiagonale haben wir jetzt also ein minus 1 und jetzt ein Plus von h halbe b von xi. Okay. So kriegen wir also unser Gleichungssystem und dann ist also die Matrix jetzt gerade wieder unser LH. Das ist gerade unsere rechte Seite f und hier haben wir unser u und Wir fassen zusammen. Wiederum ergibt sich ein lineares Gleichungssystem, F approximiert LHU. Und wir können erwarten, dass die Lösung UH definiert als LH hoch minus 1F die wahren Lösungswerte in U approximieren. Okay, jetzt haben wir das also für die Diffusionsgleichung uns überlegt, aber immer noch mit homogenen Randwerten. Und jetzt interessieren wir uns natürlich, wie geht das Ganze für kompliziertere Randwerte. Also, und da wollen wir erstmal anfangen mit inhomogenen Dirichlet-Randwerten und dann schauen wir uns danach noch die Neumann-Randwerte an. Okay. Das heißt, wir haben jetzt inhomogene Dirichlet-Randbedingungen. Im Falle inhomogener Dirichlet Bedingungen ergibt sich. Es reicht jetzt, wenn wir uns einfach nur mal die erste Zeile anschauen, wie die auszusehen hat. Dann können wir davon uns anschauen oder davon uns überlegen, wie dann die letzte Zeile dementsprechend aussieht. Und in den inneren Punkten wird sich nichts ändern, denn dort hat sich nichts geändert. Es ist immer noch die Diffusionsgleichung von vorher. Das heißt, wir schauen uns mal an, was passiert denn in dem Punkt, respektive in dem Punkt, denn die zentralen Differenzen gehen ja immer gerade auf die beiden benachbarten Punkte. Und bisher war in x0 und xn plus 1 gerade immer 0 der vorgegebene Randwert. Und jetzt haben wir dort also nicht nur Randwerte. Und dann wollen wir uns anschauen, wie sich das eben auswirkt. Das heißt, unser f von x1 wird jetzt also approximiert. Wir setzen schon direkt unsere finiten Differenzen an. Wir bekommen ein u von, oder minus 1 durch h Quadrat u von x2. Der rechte Punkt also minus 2 u von x1. Oh. Ich habe noch vergessen, wie unsere Dirichlet-Bedingungen eigentlich aussehen. Und zwar wollen wir fordern, u von 0 soll Alpha sein, eine reelle Zahl, und u von 1 soll Beta auch eine reelle Zahl sein. Denn hier kommt jetzt also noch die Auswertung von u in x0 zu und das ist dann gerade unser Alpha. Dann kommt der Term für die erste Ableitung. Auch hier steckt unser Alpha wieder drin und bei dem letzten Term stecken die Randwerte nicht mit drin, denn dort haben wir keine finiten Differenzen. Und das Ganze können wir jetzt also zusammenfassen zu einem 1 durch h Quadrat. Wir nehmen direkt wieder unsere eingeführte Notation von früher, das ist also d1 u von x1. Dort ändert sich noch nichts, denn das D1 ging ja gerade auf den zentralen Wert, in dem wir eh sind, plus S1 U von X2, auch hier ändert sich nichts. Das war gerade der rechte Auswertungswert, der liegt im Gebiet. Und jetzt haben wir noch ein plus 1 durch H Quadrat R1 Alpha. Das ist jetzt gerade die Contribution davon. Wir sehen, wir haben hier ein Minus 1, hier auch ein Minus 1 und das hatten wir gerade in dem R1 zusammengefasst. Okay, und wenn wir jetzt an den rechten Punkt xn gehen, dort erhalten wir dann eben ein f von xn wird approximiert durch 1 durch h Quadrat dn u von xn plus rn u von xn minus 1. Und dann brauchen wir noch ein 1 durch h Quadrat sn Beta. Genau, also hier kriegen wir jetzt dann den sn-Koeffizient entsprechend, denn der steht ja immer für den rechten Punkt. Okay, wie sieht also dann das Gleichungssystem aus? Wir haben wieder unsere Auswertung in der rechten Seite. In unserer Matrix tut sich nicht viel, um nicht zu sagen, es tut sich dort gar nichts, denn naja, die Terme, die wir hier dazu gewinnen, hängen jeweils nicht von U ab. Das heißt, die stecken auch nicht mit unserer Matrix drin, sondern die kommen jetzt noch als additiver Term dazu. Wir addieren hier noch einen Vektor, der enthält als ersten Eintrag gerade das R1 Alpha und als letzten Eintrag das Sn Beta und dazwischen hat er nur Nullen. Das heißt, darüber haben wir dann unsere inhomogenen Dirichlet-Randwerte umgesetzt. Hier haben wir wieder unsere Matrix LH, unser F und diesen zusätzlichen Vektor, den wir dazu addieren, den nennen wir ein B und ein H. Und wir erhalten das lineare Gleichungssystem. F wird approximiert durch LHU plus BH. Und können erwarten, dass UH definiert als LH hoch minus 1 mal F minus BH gerade die Warenauswertung und U wieder approximiert. Okay. Ich würde jetzt noch kurz einen kleinen Einschub machen, der jetzt nicht im Skript steht. Und zwar, wie man solche inhomogenen Dirichlet-Randbedingungen auch noch anders umsetzen kann. Denn bisher hatten wir ja immer nur gesagt, dass wir unser U und unser F immer nur auf den inneren Gitterpunkten auswerten und unsere Randpunkte auch im linearen Gleichungssystem überhaupt nicht mit berücksichtigen, sondern die immer, wenn es null Randwerte sind, können wir es komplett ignorieren, aber im Prinzip kommen unsere Randwerte immer dann ins Spiel, wenn wir in dem linkesten und rechtesten Punkt des inneren Gitters quasi sind, denn dort treten dann gerade die Randauswertungen auf, wie wir es hier gesehen haben, und dort kommen dann unsere inhomogenen Dirichlet-Randbedingungen, die shiften wir dann hier rüber in so einen additiven Vektor und darüber hatten wir das gemacht. Man kann aber natürlich auch einfach die Randauswertung mit ins lineare Gleichungssystem übernehmen, dann hat man zwei Dimensionen mehr, oder ist es dann halt nicht mehr ein n-Kreuz-n-System, sondern ein n-plus-2-Kreuz-n-plus-2-System. Und das wollen wir uns jetzt kurz überlegen, wie das dann aussieht, ja. Dass ihr das auch mal gesehen habt. Wir wollen also uns eine Alternative überlegen, indem wir die Randpunkte x0 und xn plus 1 mit denen das lineare Gleichungssystem übernehmen. Schreiben wir dazu nochmal kurz hin, wie das bisherige System denn aussah. Da hatten wir unsere F-Auswertungen hier drin. Und das Ganze wurde approximiert durch ein H hoch minus 2. Muss man ein bisschen schauen. R2, D2, S2. Und dann soll hier gerade ein dn. Okay, und dann haben wir hier unsere U-Auswertungen. Naja, wie könnte man das denn machen? Dass man die Punkte mit reinnimmt, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall auch U-Auswertungen in x0 und in xn plus 1 mit drin. Und wir wollen ja jetzt, dass die dann gerade unsere Randwerte erfüllen. Das heißt, in unserer rechten Seite wollen wir hier unsere homogenen Dirichlet-Randwerte haben. Und wie schaffen wir das, dass es auch passt? Naja, wir wollen ja im Prinzip, also wir wollen, dass u von x0 gerade ein Alpha ist und ein u von xn plus 1 gleich Beta ist. Das heißt, wir nehmen als erste Zeile einfach eine 1 auf der Diagonalen und Nullen auf der Nebendiagonalen. Und wenn wir jetzt diese Matrix-Vektormultiplikation ausführen, dann heißt die erste Gleichung gerade u von x0 gleich Alpha. Und genauso machen wir es für die letzte Zeile. Das heißt, wir haben lauter Nullen und im letzten Eintrag eine 1. Dementsprechend brauchen wir, Entschuldigung, was wir jetzt noch brauchen ist, wir haben die Auswertung von u von x0 und u von xn plus 1 also mit im Gleichungssystem drin. Das heißt, wenn wir in den Punkten x1 und xn sind, können wir tatsächlich auf die Punkte auch zugreifen mit unseren Differenzen. Das heißt, die werden auch, was wir noch brauchen ist, wir brauchen natürlich dann hier auch ein r1 und hier ein sn. Das heißt, wenn wir uns die Differenzen hinschreiben würden, hätten wir dort jetzt eben entsprechende Einträge und die müssen natürlich berücksichtigt werden. Und ansonsten ist der Rest überall wieder 0. Und was erhalten wir also? Wir erhalten jetzt hier einen Vektor, den nennen wir mal Groß U Schlange, denn es ist nicht mehr das Groß U, denn wir sind jetzt im R hoch n plus 2. Hier haben wir unser F-Schlange. Und die Matrix bezeichnen wir jetzt mit einem LH-Schlange. Okay, und genauso wie früher erwarten wir natürlich, dass die Lösung UH-Schlange, was dann gerade ein LH-Schlange hoch minus 1 angewandt auf F-Schlange ist, dass das auch wieder die wahre Lösung UH-Schlange approximiert. Okay. Dann würde ich einmal kurz die Tafel wischen, bevor wir zu den Neumann-Randbedingungen kommen. Und dann schaffen wir die auch sicherlich noch vor der Pause. Die Frage, ob das irgendwelche Vorteile hat oder welche, ist tatsächlich eine gute Frage. Ich würde derzeit einfach sagen, es ist einfach nur eine Alternative. Also es gibt, also gerade wenn es um die Implementation geht, geht es vielleicht auch darum, also kann man sich generell die Frage stellen, möchte ich nur auf den inneren Punkten arbeiten oder möchte ich auch die Randpunkte mitnehmen? Und ich denke, das ist einfach irgendwie so eine Frage, was man bevorzugt. Ob man sagt, man möchte in seinem gleichen System immer alle Punkte direkt behandeln oder ob man das separat irgendwie die ganze Zeit behandeln möchte, den Rand und die inneren Punkte, das ist einem einfach selbst überlassen. Aber bei der Randbehandlung ist beides völlig, kann man beide Sachen machen, funktioniert auch beides. Wenn man mich persönlich fragt, also ich hatte, glaube ich, auch selbst mal das auch in 2D auch schon so überhaupt angefangen, hatte damit auch schon mal gearbeitet mit der Variante, wie es jetzt hier ist. Und ich fand es halt einfach angenehm, weil man immer alle Punkte im Griff sozusagen hat und sich auch keine großartigen Gedanken machen muss. Man erweitert einfach sein Gleichungssystem um die entsprechenden Zeilen mit 1 auf der Diagonale und 0 auf den Nebendiagonalen und behandelt seine Randwerte einfach komplett über die rechte Seite und muss dann nicht noch irgendwie einen additiven Vektor anschauen und sich da vielleicht noch irgendwie Gedanken machen, ob da was passiert oder nicht. Und aber ich denke, das ist einfach, was man persönlich lieber hat. Ich meine,
der Form habe jetzt, kann ich nicht einfach auf dieses Ding zum Beispiel das explizite Newton-Verfahren also anwenden, oder? Ich muss, nicht Euler-Verfahren. Ich muss dann ja irgendwie zwischen dem Randwerten und dem F unterscheiden. Also ich kann ja nicht irgendwie.
Du könntest auch einfach. Ach so. Du könntest auch einfach dein F um. Du hättest wahrscheinlich ein altes F und würdest dir dann ein F-Schlange definieren, was eben einfach Alpha, Beta und hier zwischen denen immer F ist. Und dann hast du ja auch wieder ein F, da hast du quasi ein erweitertes F, auf das
aber
du deine Sachen anwenden kannst.
UI plus 1 ist gleich UI plus H mal F.
Ja, mal abgesehen davon können wir unsere Euler-Verfahren oder unsere Einschrittverfahren auf das Problem sowieso nicht anwenden. Denn wir sind ja jetzt irgendwo, wo wir Randwertprobleme haben und keine Anfangswertprobleme. Nein, nein, okay, dann sollten wir vielleicht noch darüber kurz sprechen. Also okay, ja. Unsere Zeit ist ja jetzt gerade hier tatsächlich unsere Achse, wo wir unser Gitter drauf haben und das wäre dann unsere Zeitdiskretisierung. Und indem wir das Gleichungssystem lösen, haben wir ja schon unsere Lösung oder unsere Approximation. Das heißt, das ist tatsächlich auch schon unsere Lösungsmethode. Wir stellen das Gleichungssystem auf, lösen das und das UH hat dann im Eaton-Vektoreintrag die Lösung zum Eaton-Zeitpunkt. Oder unsere Approximation zum Eaton-Zeitpunkt. Das heißt, wir haben jetzt keine Evolution mehr, wo wir Schritt für Schritt rechnen, sondern wir machen quasi in einem Schritt durch das Gleichungssystemlösung, kriegen wir unsere Approximation für das komplette Zeitintervall.
Problematisch wird es erst dann, wenn das U jetzt auch noch von T abhängt wird. Dann könnten wir nicht.
Dann wären wir ja zweidimensional. Also wir sind ja jetzt derzeit, dann wären wir ja schon irgendwo, wo wir partielle Differentialgleichung hätten, einmal mit irgendeiner X-Richtung, mit einer T-Richtung, dann wären wir zweidimensional und dann müsste man schauen. Und das machen wir dann in ein paar Wochen auf jeden Fall. Da kann man immer noch finite Differenzen machen. Ich kann ja dann die Zeitrichtung einfach als eine weitere Koordinate interpretieren und dann habe ich halt nicht ein Gitter von Punkten, sondern oder nicht ein eindimensionales Gitter von Punkten, sondern ich hätte dann irgendwie hier eben so eine Punktediskretisierung in einem zweidimensionalen Gebiet. Und dann wären halt meine finiten Differenzen nicht so, dass sie auf den Nebenpunkt jeweils zugreifen, sondern eben noch in die Richtung und in die Richtung. So gehen dann die zentralen Differenzen dafür. Und dann kriege ich aber genauso wieder ein Gleichungssystem raus. Das hat dann keine Tridiagonalstruktur, sondern ich habe die Tridiagonalen und ich habe dann eben hier und hier nochmal jeweils eine Nebendiagonale, die dann für den unteren und den oberen Punkt sind. Das wird dann dabei rauskommen. Aber bei den Randwertproblemen, also bei finiten Differenzen, kommt durch die Gleichungssystemlösung immer schon unsere Approximation raus. Und Einschrittverfahren machen einfach auch keinen Sinn, denn die sind ja für Anfangswertprobleme und hier haben wir ja, wir könnten zwar den linken Randwert als einen Anfangswert interpretieren, aber die Frage ist dann, wie kriegen wir noch die Exaktheit von dem rechten Randwert hin? Also wie soll das klappen, dass unser Einschrittverfahren dann dort auch das Richtige liefert? Ja? Ist nicht klar. Nö, gar kein Problem, aber es ist ja gut, dass wir nochmal drüber sprechen. Okay. Was ich nur noch sagen wollte, was hier so als Nachteil in Anführungsstrichen gesehen werden kann, ist, dass das Gleichungssystem eine höhere Dimension hat. Ja. Hier ist es jetzt nur ein n plus 2, weil wir nur zwei Randpunkte haben, aber sobald wir jetzt in 2D sind, haben wir entsprechend mehr Randpunkte. Und gerade wenn man in 3D geht, dann skaliert es dementsprechend hoch. Und irgendwann kommt es vielleicht in eine Region, wo man sagt, mein Gleichungssystemlöser braucht dann wirklich ein Stückchen länger. Und das könnte ein Nachteil sein, aber das nur so als Vorgriff. Falls man irgendwann mal in 2D, 3D arbeitet, kann man sich mal überlegen, ob das tatsächlich was ausmacht oder nicht. Okay, dann wollen wir uns jetzt noch die Neumann-Randbedingungen anschauen. Die Frage ist, naja, erstmal, wie sehen die aus? Wir haben also Neumann-Randbedingungen und wir fordern U' an der Stelle 0 soll Alpha sein und U' an der Stelle 1 soll gerade Beta sein. Und jetzt kann man sich direkt die Frage stellen, was ergibt das eigentlich für ein Problem? Bisher hatten wir Dirichlet-Vorgaben, das heißt, wir haben vorgegeben, wie soll das U am rechten und dem linken Randpunkt aussehen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt nur noch eine Vorgabe über die Ableitung. Und bisher konnten wir immer verwenden, sobald wir in x1 oder xn sind, konnten wir die Dirichlet-Vorgaben verwenden in den Punkten, um in den zentralen Differenzen die entsprechende U-Auswertung zu ersetzen. Und das können wir jetzt nicht mehr machen, denn wir kennen ja nicht die U-Auswertung in x0 oder xn plus 1. Das heißt, wir müssen automatisch jetzt die Auswertung von x0 und xn plus 1 hier in unseren Auswertungsvektor übernehmen. Das heißt, denn wir müssen die irgendwie kennen, um an den Punkten x1 und xn unsere Differenzen anzusetzen. Und dann wollen wir uns gleich überlegen, was das dann für Auswirkungen hat. Also Neumann-Randbedingungen können behandelt werden indem wir die unbekannten Auswertungen an den Randpunkten oder an den Randwerten U von x0 und U von xn plus 1 hinzufügen. Und wie sieht es dann erstmal aus? Dann wenn wir das jetzt mal nur stupide machen, hätten wir ja unser altes Gleichungssystem. An den inneren Punkten dementsprechend jetzt mit der Extra-Auswertung x0 von xn u von xn plus 1. Damit hätten wir jetzt erstmal die inneren Punkte abgedeckt, indem wir hier eben noch das sn und das r1 mit dazu nehmen. Es werden unsere finiten Differenzen angesetzt auf allen inneren Punkten. Und offensichtlich haben wir jetzt ein Problem, denn wir haben jetzt n plus 2 viele Unbekannte, aber nur nur n viele Gleichungen. Das heißt, das Gleichungssystem wäre bisher erstmal unterbestimmt und dementsprechend wäre nicht klar, ob irgendwie eine eindeutige Lösung existiert. Und was man natürlich dementsprechend machen möchte, man möchte zusätzliche Gleichungen entwickeln. Wir wollen also irgendwie hier unten eine Zeile hinzufügen und hier oben eine Zeile hinzufügen, sodass die Matrix wieder quadratisch ist und wir eine eindeutige Lösung erwarten können. Die Frage ist aber, wie wollen wir das machen? Denn wenn wir zentrale Differenzen in xn plus 1 ansetzen, wird es auf xn hinzugreifen wollen, aber irgendwie auch nach hier. Und genauso an der Stelle. Das heißt, wir müssen uns überlegen, was machen wir an der Stelle minus h respektive 1 plus h. Also an den beiden Außenpunkten oder solchen virtuellen Randpunkten sozusagen. Und dort wollen wir uns jetzt die Taylor-Formel zu Hilfe nehmen und einfach Approximationen an der Stelle nehmen, die wir dann verwenden können. Also um Gleichungen für u von x0 und u von xn plus 1 müsste es sein, gleich u von 1 zu erhalten. Verwenden wir die Näherungen u von minus h wird approximiert durch u von 0 minus h u' von 0. Ja, das ist also irgendwie Taylor-Formel bis zum ersten Glied und dann abgeschnitten, dementsprechend auch nur eine Approximation. Und wir sehen, dass hier gerade ein u' von 0 auftaucht und das kennen wir jetzt wieder. Dort können wir unsere Neumann-Randwerte verwenden. Das heißt, das Ganze ist ein u von 0 minus a mal h. Und genauso erhalten wir für u von 1 plus h, das approximieren wir durch ein u von 1 plus h mal u' von 1. Das war gerade unser Beta und wir erhalten u von 1 plus Beta mal h. Und damit haben wir also, können wir also auch Gleichungen für u von x0 und u von xn plus 1 hinschreiben. Und da wollen wir uns kurz überlegen, wie das einmal aussieht. Das heißt, wenn wir uns wieder f von x0 hernehmen, das wird ja gerade approximiert mit den zentralen Differenzen. Wir haben also minus 1 durch h² u von x1 minus 2 u von x0 plus u von minus h. Plus b von x0 mal u von x1 minus u von minus h durch 2h. Und wir haben noch den Term c von x0 u von x0. Wenn wir also jetzt unser u von minus h einsetzen, können wir das Ganze zusammenfassen zu einem 1 durch h². Wir haben erstmal die Terme für u von x0. Wir haben also ein 2 plus h Quadrat c von x0 mal u von x0. Wir finden hier also direkt wieder unser d0. Und dann haben wir die Terme für x, u von x1. Kriegen wir, das ist hier schon richtig, kriegen wir ein minus 1 minus h halbe b von x0 mal u von x1, das ist also wieder unser S0, genau. Und was bleibt da noch übrig? Es bleibt noch übrig ein 1 durch h² mal, und genau dort setzen wir jetzt unser u von 0 minus ah an, anstatt dem u von minus h. Das heißt, es bleibt übrig ein minus 1 minus h halbe b von x0 mal u von x0 minus alpha mal h. Und hier haben wir also unser R0 auch wieder gefunden. Und damit können wir also das entsprechende Gleichungssystem hinschreiben. Denn für xn plus 1 geht es dementsprechend ähnlich. Das müssen wir uns nicht mehr anschauen, das sehen wir gleich. Damit ist das Gleichungssystem, wir haben auf der rechten Seite wieder unsere f-Auswertungen. Die Matrix ist wieder mit h hoch minus 2 skaliert. S1. Und erstmal unvereinfacht nehmen wir noch also als additiven Vektor wieder hinzu. Als ersten Eintrag haben wir gerade unser R0 mal U von X0 minus Alpha H. Und entsprechend als letzten Eintrag Sn plus 1 mal U von Xn plus 1 plus Beta H. Und dazwischen sind überall Nullen. Das Ganze können wir jetzt noch mal zusammenfassen als, wir packen das also noch mit in die Matrix rein, denn hier sind wir ja noch von U von X0 und U von Xn plus 1 abhängig. Das können wir also noch übernehmen und erhalten im ersten Eintrag ein D0 plus R0, S0, R1, D1, S1 und genauso haben wir im letzten Eintrag ein dn plus 1 plus sn plus 1. Und außerhalb der drei Diagonalen sind nur Nullen. Unsere U-Auswertungen. Und dann haben wir lediglich noch den Vektor mit minus R0 Alpha Nullen und einem Sn plus 1 Beta. Das H, was hier noch mit daran steht, können wir rausdividieren und haben nur noch einen Hauch minus 1 hier. Und um das noch zu Ende zu führen, die Matrix können wir jetzt nennen ein LH quer. Die U-Auswertungen nennen wir U quer. Die rechte Seite F quer. Und hier haben wir noch den Vektor ein BH quer. Und dementsprechend es ergibt sich wieder das LGS F quer approximiert LH quer U quer plus BH quer. Und wir erwarten, dass die Approximation UH quer definiert durch LH quer hoch minus 1 angewandt auf F quer minus BH quer gerade U quer approximiert und damit können wir, denke ich, Pause machen und wir sehen uns um 7:15 wieder. Wir haben uns jetzt also überlegt, wie wir finite Differenzen, wie wir numerisch Randwertprobleme lösen können mit dem finite Differenzenverfahren und haben uns jetzt auch homogene, inhomogene Dirichlet-Randwerte und Neumann-Randwerte angeschaut. Das heißt, wir können jetzt numerisch eigentlich alles lösen, was uns so über den Weg läuft. Und jetzt wollen wir uns noch um die Theorie kümmern. Also die Frage ist, konvergiert das Ganze, wie schnell konvergiert es, was können wir da für Aussagen machen, was brauchen wir für Voraussetzungen. Und das wollen wir jetzt im Kapitel 183 behandeln. Konsistenz, Stabilität und Konvergenz. Und schon mal als kleiner Vorgriff zu dem, was gleich kommt, wir werden jetzt diese Konvergenztheorie nur für ein spezielles Randwertproblem anschauen und auch dort relativ restriktive Voraussetzungen fordern, damit wir die Sachen zeigen können, die wir dann zeigen, also die entsprechende Konvergenzordnung. Und das ist auch so ein bisschen ein Nachteil von diesen finiten Differenzen. Also wir hatten ja schon numerisch angesprochen, dass es ein Nachteil ist, dass wir nur Punktauswertungen kennen, also oder eben nur eine Approximation an Punktauswertungen von der wahren Lösung und wir keine Informationen darüber haben, was passiert dazwischen. Und dadurch, dass wir auch nur Punktauswertungen haben, haben wir zum Beispiel auch keine Ahnung über die Ableitung oder so. Denn wie sollen wir uns aus Punktauswertungen eine Approximation an die Ableitung irgendwie konstruieren, an die wir auch irgendwie glauben würden? Und da hatte ich ja auch schon motiviert, die Vorlesung von Numerik von Partiellen-Differentialgleichungen, die tatsächlich auch nächsten Winter angeboten wird, wo wir dann bessere numerische Verfahren kennenlernen und auch eine allgemeinere, konsistentere Lösungstheorie. Also wir werden jetzt ein bisschen Theorie für finite Differenzen machen, aber dort werden wir dann eine sehr umfassende und schöne Theorie uns überlegen. Und ein zentraler Unterschied wird sein, dass wir hier noch mit dem starken Ableitungsbegriff hantieren, den man aus der Analysis kennt, und dort dann einen schwachen Ableitungsbegriff einführen. Also es ist auch tatsächlich so, dass um dort im Bereich der partiellen Differentialgleichung eine umfassende Lösungstheorie auch für Existenzeindeutigkeit etc. zu formulieren, hat man irgendwann sich auf diesen schwachen Ableitungsbegriff zurückgezogen, um dort dann alles sauber formulieren zu können. Und da kann ich nur empfehlen, sich das im Winter anzuschauen, wenn man da Interesse hat, denn das ist tatsächlich eine sehr schöne Sache. Und gerade im Theoriebereich werden wir jetzt hier sehen, ist das eigentlich relativ unbefriedigend, was wir machen. Wir schauen uns nur eine Gleichung an, die man vielleicht noch irgendwie erweitern könnte auf inhomogene Randwerte oder Neumann-Randwerte und dort ähnliche Sachen zeigen kann, aber auch das, was wir zeigen, ist einfach nicht wirklich befriedigend. Okay. Wir betrachten in diesem Abschnitt nur das spezielle Randwertproblem L angewandt auf U soll definiert sein als minus U2' von x plus b von x, u' von x, plus c von x, u von x, gleich f von x. X soll wieder aus 0, 1 offen kommen und wir fordern homogene Dirichlet-Randbedingungen mit homogenen Dirichlet-Randbedingungen. Und die dazugehörige Diskretisierung LH, UH gleich FH, gleich F aus dem letzten Abschnitt. Auch außerdem nehmen wir an, dass, also wir machen drei Annahmen, größtenteils an die Koeffizienten. Einerseits wollen wir, dass b zweimal stetig differenzierbar ist auf dem Intervall 0, 1. C soll beschränkt sein auf dem Intervall 0, 1. Und C soll echt größer 0 sein. Ein kleiner Kommentar zu dem echt größer 0. Was bedeutet das, wenn es beschränkt und größer 0 ist? Da C stetig auf kompaktem Intervall, nimmt es also auch sein Minimum an. Ja, einen Moment. Ah, okay. Gilt auch, dass c von x immer größer gleich ist als ein c0, was wir definieren können als das Minimum von c von x als x aus 0, 1 und das Ganze ist größer 0. Das heißt, wir haben auch eine gleichmäßige Beschränktheit nach unten und können auch ein c0 angeben. Okay, und die dritte Voraussetzung, die wir machen wollen, betrifft die Lösbarkeit und die Lösung des Reinwertproblems und dass das Randwertproblem eine eindeutige Lösung U in C4 von 0,1 besitzt. Okay, ein paar Anmerkungen zu den Voraussetzungen. Erstmal, wenn wir sowas wie C2 von 0,1 schreiben, also stetig differenzierbar auf dem Intervall 0,1, dann ist die Frage, wie meinen wir das in den Randpunkten 0 und 1? Und das meinen wir in dem Sinne, dass es eine Funktion gibt, die zweimal stetig differenzierbar ist auf den kompletten reellen Zahlen und die eingeschränkt auf dem Intervall 0,1 mit der Funktion b übereinstimmt. So ist es also zu verstehen. Und nur schon mal als kleiner Vorgriff, wozu wir das brauchen, dass das b zweimal stetig differenzierbar ist, das werden wir in der Übungsaufgabe 9.1 benötigen und die Übungsaufgabe benötigen wir für die Stabilität, also um die Stabilität von unserem Differenzenverfahren zu zeigen. Dort wird es notwendig sein, dass das c größer 0 ist. Brauchen wir ebenfalls für die Stabilität. Und das wird einerseits in dem Beweis vorkommen, wo wir die Stabilität zeigen, aber auch die Invertierbarkeit unserer Matrix. Also im Prinzip dadurch, dass das c größer 0 ist, das taucht ja gerade auf der Diagonalen der Matrix auf, wo wir ein 2 plus ci haben. Dadurch wird die Matrix dann strikt diagonal dominant. Also im Sinne von, der Diagonaleintrag ist echt größer als die Summe der Nebendiagonaleinträgen. Und daraus folgt dann unter anderem, dass die Matrix invertierbar ist. Das größer 0 hat auch gewissermaßen eine physikalische Bedeutung, wenn man sich nochmal überlegt, wie wir diese vereinfachte Diffusionsgleichung aus unserem aus dem ersten Abschnitt quasi übernommen haben, wo wir gerade diese Massebilanzgleichung aufgestellt haben, dann entspricht ein C größer 0 gerade einer Absorption, das heißt irgendwie reagieren Teilchen und verschwinden. Und ein C kleiner 0 würde entsprechen, dass irgendwas entsteht, das heißt irgendwie wächst was, zum Beispiel irgendwie eine Bakterienpopulation, die sich immer weiter ausbreitet und es kommen neue Teilchen irgendwie dazu. Und dann wäre in dem Fall auch nicht klar, ob überhaupt ein Gleichgewichtszustand irgendwann eintritt und wir überhaupt so ein Randwertproblem dann bekommen. Und daher haben wir hier auch ein bisschen einen physikalischen Hintergrund für das C größer 0. Die Annahmen an die Koeffizienten finde ich jetzt persönlich noch nicht so schlimm. Dass das B zweimal stetig differenzierbar ist, ist irgendwie erstmal aus der Gleichung an sich nicht wirklich ersichtlich, denn wir leiten das auch nicht ab. Dementsprechend ist es natürlich schon eine Einschränkung, dass wir stetige Differenzierbarkeit fordern. Was tatsächlich Wo wir jetzt relativ unbefriedigt sind, ist, indem wir fordern, dass das Randwertproblem eine eindeutige Lösung hat. Ja. Das heißt, wir machen auch überhaupt keine Aussage über die Lösbarkeit unseres Problems, ja, sondern nehmen einfach an, es ist lösbar und es ist eindeutig lösbar. Insbesondere können wir PK-Lindelöf, was wir für die Anfangswertprobleme als theoretischen Hintergrund uns überlegt hatten, können wir nicht anwenden auf das Randwertproblem. Also damit können wir hier keine Aussage treffen. Und daher ist es pauschal nicht klar, inwieweit das lösbar ist. Und wir müssen einfach nur annehmen, dass es eine Lösung existiert, die zusätzlich auch noch viermal stetig differenzierbar sein soll. Und die stetige Differenzierbarkeit davon werden wir dann auch gleich bei der Konsistenz benötigen, woraus dann unsere entsprechende Konvergenzordnung folgt. Genau, und also gerade diese Lösbarkeit, das Problem der Lösbarkeit der Gleichung und der eindeutigen Lösbarkeit ist etwas, was dann im Wintersemester sehr schön gelöst werden wird, wo wir dann eben wieder auch einen zentralen Satz haben, der uns sagt, unter welchen Voraussetzungen haben wir eine eindeutige Lösung von unserer Gleichung und dementsprechend auch eine eindeutige Lösung von unserer numerischen Approximation. Und das ist definitiv was dann durch den schwachen Ableitungsbegriff sehr gut gelöst wird, wo man dann ein schönes Resultat bekommt und hier einfach keine guten Aussagen machen kann. Okay. Bei unserer Konvergenzuntersuchung beginnen wir mit der Konsistenz. Und Konsistenz als Begriff ist immer relativ schwammig definiert. Wir hatten Konsistenz ja auch schon bei den Einschrittverfahren irgendwie mal angesprochen oder hatten wir es ja auch, hatten wir auch eine Definition dafür. Und hier ist es nicht exakt das Gleiche, aber es folgt demselben Muster. Und zwar, wie löst die wahre Lösung, passt die wahre Lösung zu unserer numerischen Approximation sozusagen. Das war ja die Konsistenz im Prinzip bei Einschrittverfahren, wo wir den Fehler zwischen der wahren Lösung im i plus 1. Schritt mit der Approximation im i plus 1. Schritt verglichen haben. Und hier wollen wir uns jetzt anschauen, wie gut denn die wahre Lösung unsere diskretisierte Gleichung löst. Zuerst charakterisieren wir, wie gut die wahren Lösungswerte groß U definiert durch U von x1 bis U von xn die diskretisierte Gleichung lösen. Das Ganze machen wir in Lemma 1,41. Es existiert ein c größer 0, sodass die Norm von LH U minus F kleiner gleich C mal H Quadrat ist. Und man sagt auch, dass Differenzen Verfahren hat Konsistenzordnung 2. Das ist also das, was wir hier im Zusammenhang mit Konsistenz verstehen wollen. Und um da noch kurz drauf einzugehen, in was für einer Norm wollen wir diesen Fehler jetzt betrachten? Man könnte einfach mal anfangen, die 2-Norm zu nehmen, also die Euklid-Norm, und dann ist aber nicht klar, ob das gewissermaßen sinnvoll ist. Denn dann hätte ich ja irgendwie, das sind ja beides Vektoren hier, und dann hätte ich in dem Sinne die Summe über die Fehler in allen Punkten. Und dann ist aber die Frage, was passiert, wenn ich jetzt meine Schrittweite gegen 0 treibe und dann dementsprechend meine Anzahl Punkte gegen unendlich geht. Das heißt, dann hätte ich eine Summe über unendlich viele Werte, die aber trotzdem, die zwar alle gegen Null gehen, aber dann ist trotzdem nicht klar, ob die Summe dann auch noch irgendwie gegen Null geht oder klein bleibt oder ob die divergiert. Das heißt, die 2-Norm wäre jetzt nicht klar, ob das irgendwie beschränkt bleibt oder ob man da Aussagen treffen kann. Und genauso ist aber eigentlich, die 2-Norm bringt mir jetzt auch keine Aussage, die ich eigentlich wissen will. Denn was ich ja eigentlich wissen will, ist, wie gut lösen meine Approximationen, löst die wahre Lösung die approximierte Gleichung. Das heißt, irgendwie möchte ich wissen, in dem entsprechenden Punkt, wie nah ist es noch dran, wie groß ist der Fehler pro Punkt oder im Punkt. Und anders gesehen, wie groß wird denn der Fehler maximal auf allen Punkten angesehen? Und wenn ich hier einfach die Unendlich-Norm nehme, dann ist es ja gerade der maximale Eintrag von dem Vektor. Das heißt, ich schaue mir an, auf alle Diskretisierungspunkte verteilt, wo wird der Fehler am größten? Und sogar wenn dieser Fehler noch beschränkt bleibt, kann ich auch sagen, dass der Fehler auch in allen Punkten dementsprechend durch dieselbe Schranke beschränkt bleibt. Das heißt, die Unendlich-Norm ist hier die Norm unserer Wahl und liefert uns auch eine qualitative Aussage. Okay, dann wollen wir das Ganze also beweisen. Und die Idee ist auch nicht großartig schwierig. Schauen wir uns das einfach an. Der Eta-Eintrag, wobei i gleich 1 bis n ist, wir also nur in den inneren Punkten sind, von LHU minus f ist gerade minus dh Quadrat angewandt auf u, also meine zentralen Differenzen zweiter Ordnung, plus b von xi dh angewandt auf u in xi ausgewertet, plus c von xi u von xi, minus f von xi. Und was weiß ich denn überhaupt? Wir wissen, dass u die eindeutige Lösung von unserer Differentialgleichung ist. Das heißt, das sagt uns Folgendes, da u die DGL minus U2' von XI, das ist eine Lösung in jedem Punkt, das heißt insbesondere auch im Diskretisierungspunkt XI, plus P von XI U' von XI, plus C von XI U von XI, minus F von XI, gleich 0, löst. Was heißt das? Das heißt, im Prinzip genügt es, wenn wir uns unsere beiden zentralen Differenzen anschauen und schauen, was die denn machen. Ja? Und zwar wollen wir Folgendes haben. Genügt es zu zeigen, dass für die finiten Differenzen erste Ordnung gilt U' von xi plus groß U von h Quadrat und die zentralen Differenzen zweiter Ordnung sollen sein U2' von xi plus groß U von h Quadrat. Denn was bringt mir das? Ich weiß, hier haben wir gerade ein gleich 0 und mein U löst im i-Diskretisierungspunkt gerade die Gleichung. Wenn also das hier ein U' von xi plus groß O von h Quadrat ist, das ein U2' von xi plus groß von O von h Quadrat ist, dann bleiben hier also nur noch Terme der Ordnung h Quadrat übrig. Und das wäre gerade das, was ich zeigen möchte. Ja, die Aussage wäre dann für alle inneren Diskretisierungspunkte und an den Randwerten bin ich sowieso exakt. Ja. Dementsprechend muss man dazu nichts sagen. Okay, und wie zeigt man das, dass es gilt? Wir schauen uns einfach die Taylor-Entwicklung an, der Lösung. In der Tat erhalten wir durch Taylor-Entwicklung, naja, wir entwickeln im Punkt xi in Richtung plus h und einmal dann noch in Richtung minus h. Das ist ein u von xi plus h u' von xi plus h² halbe u2' plus h hoch 3 sechstel u3'. Und dann haben wir noch Terme der Ordnung h hoch 4. Genauso für xi minus h kriegen wir in den ungeraden Termen oder in ungeraden Potenzen gerade ein negatives Vorzeichen. Genau. Und man sieht auch schon, warum wir für den Beweis brauchen, dass u viermal stetig differenzierbar ist, denn sonst könnten wir die Taylor-Entwicklung gar nicht so weit machen. Genau. Okay. Was machen wir damit? Wir setzen die einfach mal in unsere zentralen Differenzen ein, denn wenn wir uns gerade die Differenzen erster Ordnung anschauen, die waren ja gerade definiert als ein u von xi plus h minus u von xi minus h geteilt durch 2h. Das heißt, wir ziehen die beiden Entwicklungen voneinander ab. Das heißt, der erste Term fällt raus, der dritte Term fällt raus und in der Mitte bleibt also übrig ein 2 mal h u' von xi. Und genau, wir hatten ja gerade gesagt, wir wollen ein u' von xi plus u von h². Das heißt, im Prinzip benutzen wir die Entwicklung auch nur hier bis zum dritten Glied. Ja? Und erhalten hier also noch ein plus u von h hoch 3. Das heißt, dann, wenn wir das entsprechend auflösen, kriegen wir gerade unser u' von xi plus u von h². Genau, und hier sieht man auch schon, wenn wir jetzt entsprechend die Entwicklung weiter verwenden würden, würden wir noch einen Term von u3' reinbekommen, der dann hier aber irgendwie auch auftauchen würde, der auch nicht weggehen würde. Das heißt, wir kriegen auch keine höhere Konsistenzordnung als 2. Lässt sich hier auch schon sehen. Genauso für die Differenzen zweiter Ordnung. Das war ja gerade ein u von xi plus h minus 2 mal u von xi plus u von xi minus h geteilt durch h². Dort setzen wir jetzt die beiden kompletten Entwicklungen ein. Wir addieren die beiden Entwicklungen, das heißt, die ungeraden Terme fallen beide raus. Vorne kriegen wir ein 2 mal u von xi, das geht mit den 2 u xi aus dem Differenzen, aus den finiten Differenzen raus. Und es bleibt lediglich der quadratische Term übrig. Das 1 halb und das 1 halb addiert sich auf zu einer 1. Das heißt, wir haben nur noch ein h² u2' von xi plus groß u von h hoch 4 teilen durch den h² und kriegen dementsprechend unser u2' von xi plus groß u von h². Und damit ist auch der Beweis fertig, denn das wollten wir ja gerade zeigen. Einen Kommentar wollte ich hier noch machen. Und zwar, als wir die Neumann-Randwerte gemacht hatten bei den finiten Differenzen, das hätte ich da auch schon anmerken können, hatten wir uns ja damit schwer getan, dass wir in den beiden Randpunkten, also in x0 und xn plus 1, brauchten wir Gleichungen für die beiden Punkte. Und wenn wir unsere zentralen Differenzen anwenden wollen, hatten wir gerade das Problem, dass wir hier noch irgendwas brauchen für irgendeinen Punkt minus h und einen Punkt 1 plus h. Und dort hatten wir dann eben auch so eine Taylor-Approximation erster Ordnung verwendet. Und die berechtigte Frage ist natürlich, warum verwenden wir in diesen Randpunkten eigentlich trotzdem unsere zentralen Differenzen, obwohl wir eigentlich über das Intervall nicht raus können. Also man könnte ja auch einfach sagen, man macht in dem Punkt Rückwärtsdifferenzen, das heißt, man nimmt nur den linken Punkt, also das wäre ja dann sowas wie ein u von xn plus 1 minus u von xn durch h. Und genauso könnte man hier auch Vorwärtsdifferenzen nehmen, das heißt, man hat da ja ein u von richtig rum. Möglicherweise ist noch, nee, es muss ein xn minus xn plus 1 sein hier. Ja, man könnte also auch Vorwärts- oder Rückwärtsdifferenzen nehmen an der Stelle für die Numerik. Und das Problem, oder also kann man machen, funktioniert, ist auch legitim. Aber dann verliert man eine Konsistenzordnung. Also wenn man hier anstatt dieser Diffusionsgleichung mit homogenen Randwerten einfach die Neumann-Randwerte übernimmt und sich hier genauso wieder den Beweis aufschreibt und durchgeht, dann stellt man fest, wenn ich hier nicht mehr zentrale Differenzen habe, sondern irgendwie in Vorwärtsdifferenzen habe, dann sind die ja gerade ein u von xi plus h minus u von xi durch h. Und wenn ich jetzt meine Taylor-Entwicklung ansetze, dann geht das u von xi noch weg. Und Moment. Genau, die quadratischen Terme heben sich nicht gegenseitig auf. Also das war ja gerade das Ding. Dadurch, dass ich die beiden Entwicklungen abziehe, heben sich die quadratischen Terme raus. Das würde jetzt hier nicht mehr funktionieren. Das heißt, im Prinzip hätten wir irgendwas O von h Quadrat geteilt durch h im Großen und Ganzen. Das heißt, hier kriegen wir nur noch ein O von h raus und kein O von h Quadrat mehr. Das heißt, in den beiden Randpunkten würden wir dann eine Ordnung langsamer konvergieren und dementsprechend haben wir, dadurch, dass wir ja die Supremumsnorm betrachten, hätten wir auch allgemein eine Konsistenzordnung weniger, wenn wir Vorwärts-Rückwärts-Differenzen in den Randpunkten nehmen. Für die Numerik an sich, also für den numerischen Ansatz, sind die natürlich trotzdem, kann man die dennoch verwenden und funktioniert auch genauso gut oder ähnlich gut. Ja. Okay, jetzt haben wir uns also um die Konsistenz gekümmert und es ist wieder die Frage, wie folgt aus der Konsistenz die Konvergenz? Und das geht wieder über ein relativ einfaches Argument, das wollen wir jetzt einmal hinschreiben und damit motiviert sich dann auch die Stabilität und was wir für die Stabilität noch zeigen müssen. Aus Konsistenz im Sinne von Lemma 1,41 folgt mit dem folgenden einfachen Argument. Konvergenz und zwar, was wollen wir denn für Konvergenz haben? Wir betrachten die Differenz zwischen der wahren Lösung oder den Auswertungen der wahren Lösung groß U und unserer Approximation UH, auch wieder in der unendlichen Norm. Und wenn denn die Matrix LH invertierbar ist, können wir hier also eine Identität dazu multiplizieren. Das Ganze angewandt auf U minus UH. Und das Ganze genau, dann können wir das auseinanderziehen in ein LH hoch minus 1 mal LH angewandt auf U minus UH. Was ist das hier? Das ist lediglich ein LHU minus F, denn LHUH war ja gerade F. Und der Term, den hatten wir uns gerade bei der Konsistenz angeschaut. Das heißt, für H gegen 0, das geht gegen 0, für H gegen 0. Und dann ist die Frage, was passiert hier? Das heißt, das sollte irgendwie beschränkt bleiben für alle H. Und dementsprechend auch invertierbar sein. Das heißt, was wir eigentlich für unsere Matrix wollen, ist, dass die einerseits invertierbar ist und andererseits gleichmäßig in H beschränkt ist. Und diese gleichmäßige Beschränktheit, das ist dann das, was wir unter Stabilität von unserem Differenzenverfahren verstehen wollen. Folgt dann Konvergenz, wenn wir zeigen können, dass LH invertierbar ist. Und die unendliche Norm von LH hoch minus 1 gleichmäßig in H. beschränkt ist. Diese zweite Eigenschaft heißt auch Stabilität des Differenzenverfahrens. Okay, dann möchte ich noch kurz motivieren, wie wir denn die Stabilität zeigen wollen und was wir noch dafür benötigen. Ja. Und die Idee ist die folgende. Wir wollen zeigen, dass unsere Matrix LH hoch minus 1 eine gewisse Monotonie-Eigenschaft erfüllt. Und zwar wollen wir zeigen, dass für Vektoren xy soll gelten, dass LH hoch minus 1 angewandt auf x, also wenn x kleiner gleich y ist, soll folgen, dass LH hoch minus 1 angewandt auf x auch kleiner gleich ist als LH hoch minus 1 angewandt auf y. Und dabei sind die kleiner Gleichzeichen hier und hier immer komponentenweise zu verstehen. Und was bringt es, wenn wir das gezeigt haben? Damit zusätzlich eher gesagt, zusätzlich wollen wir eine spezielle Lösung eine Lösung eines Randwertsproblems konstruieren. Also konstruiere eine Lösung klein w.
Eine Frage?
Genau, also die kleiner gleichs sind komponentenweise zu verstehen in beiden Fällen. Genau, was wir machen wollen, ist, wir wollen eine Lösung W eines Randwertproblems konstruieren, für die die zugehörigen Auswertungen W, das ist also ein W von x1 bis W von xn, gerade LH größer gleich diese dicke 1 erfüllen. Ja, also wir hatten ja schon gesagt, diese dicke 1 ist gerade der 1-Vektor im R hoch n. Und was bringt es dann? Wenn wir das beides zusammenschmeißen, bekommen wir nämlich gerade Folgendes. Wenn wir uns die unendliche Norm von LH hoch minus 1 anschauen, können wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was ist denn die unendliche Norm bei Matrixnormen? Das ist gerade die Zeilensummennorm. Das heißt, die größte Zeilensumme dementsprechend. Und das ist also das Gleiche, wie wenn ich sage, ich nehme meine Matrix, tue die mit dem 1-Vektor multiplizieren und nehme davon die Vektorunendliche Norm. Denn durch die Multiplikation mit dem 1-Vektor tue ich gerade die Zeilensumme ausführen. Wenn ich davon den maximalen Eintrag nehme, ist es gerade die Definition von der Matrix-Zeilensummennorm. Okay. Und
das
jetzt
geht doch aber nur, wenn alle Einträge positiv sind. Aber bei der Zeilensummennorm habe ich halt die Summe über die Beträge.
Wenn das gilt dann, wenn die Matrix, also wenn sie strikt diagonal dominant ist, müsste es auf jeden Fall gelten und bei diagonal dominant wahrscheinlich immer noch. Das sind Begriffe, die führen wir dann nächste Woche ein. Aber im Prinzip steckt dahinter, wenn ich sage, AII ist immer echt größer als die Summe der AIJs, J gleich 1 bis n und J ungleich I. Also ich nehme quasi die Betragssumme der Nebendiagonaleinträge und wenn das kleiner ist als der Diagonaleintrag, dann sollte das auf jeden Fall gelten. Und da werden wir dann auch noch, Hilfslemmata zeigen, aus dem dann folgt, dass unsere Matrix auf jeden Fall strikt diagonal dominant ist. Da sollte also eigentlich nichts schief gehen. Auf jeden Fall kommt hier jetzt gerade diese Monotonie-Eigenschaft plus diese spezielle Lösung dazu. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade die 1, das ist vektorwertig kleiner als LHW. Das heißt, hier sind wir dann kleiner gleich als LH hoch minus 1 LHW in der unendlichen Norm. Das heißt, da bleibt nur noch übrig W in der unendlichen Norm. Das sind, und groß W waren gerade die Auswertungen an den Gitterpunkten. Das heißt, es ist kleiner gleich als das Maximum von klein w von x über dem kompletten Intervall. Das ist auch klar. Und das ist dann dementsprechend irgendwie beschränkt, unabhängig von A. Denn das ist dann wieder als Lösung von einem anderen Randwertproblem definitiv steht, auf jeden Fall stetig differenzierbar, wird das stetig differenzierbar sein. Dementsprechend ist es eine stetige Funktion über einen kompakten Intervall, nimmt also das Maximum an. Und über dieses Argument folgt dann die gleichmäßige Beschränktheit von LH hoch minus A oder folgt dann dementsprechend die Stabilität, wie wir das hier oben formuliert haben, dass es gerade gleichmäßig beschränkt in H ist. Und über die entsprechende Invertierbarkeit der Matrix müssen wir uns dann auch noch Gedanken machen. Aber das wird dann zusammen mit diesem strikt diagonal dominant auch in einem Aufwasch sein. Ja?
Gleichzeitig vergessen, oder?
Ach so, ja. Okay. Okay. Ich könnte jetzt noch die Bemerkung 1,42 hinschreiben in der Zeit. Das könnte ich aber auch dem Herrn Harrach überlassen, denn die Bemerkung charakterisiert eigentlich auch nur die Monotonieeigenschaft, die hier eh schon steht für allgemeine Matrizen. Und ich denke, das ist eigentlich ein relativ guter Punkt, um hier zu enden. Und dann könnt ihr euch, geht es dann nächste Woche tatsächlich darum, wie führt man die Punkte aus? Also wie zeigt man diese Monotonieeigenschaft? Wie konstruiert man diese Lösung von einem speziellen Randwertproblem und wie packt man das Ganze zusammen, bekommt seine Stabilität raus und mit der Stabilität dann die Konvergenz über eben das Argument, was wir uns hier schon überlegt hatten. Und dann wären eigentlich diese eindimensionalen Randwertprobleme abgeschlossen. Wir haben uns heute überlegt, wie man das numerisch lösen kann für verschiedene Randbedingungen. Und dann haben wir noch eine kleine theoretische Untersuchung gemacht und dann geht es endlich los mit Partiellendifferenzialgleichungen in mehr Dimensionen dann irgendwann auch. Okay, danke fürs Zuhören.